Deutschlandfunk Kultur heute.
Fälschte die DDR Kunst für Devisen? Wer klaute für wen die fünf alten Meister in Gotha und gab sie wieder zurück? Wir berichten über eine Diskussion im Herzoglichen Museum Gotha. Künstlerproteste in Chile und Kunst in Saudi-Arabien haben wir auch im Programm. Und dazu lädt sie Michael Köhler herzlich ein. Ist jetzt endlich Schluss? Sind alle wunschlos unglücklich? Zu unserem ersten Thema. Der Literaturnobelpreis für 2018 erging an die polnische Autorin Olga Tokarczuk, der für 2019 an den österreichischen Dichter und Dramatiker Peter Handke. Letzterer ist wegen seiner proserbischen Haltung während der Jugoslawienkriege umstritten. Das beherrschte die Diskussion um ihn. Die Doppelvergabe war notwendig geworden, nachdem die Akademie durch Skandale und Austritte im Vorjahr handlungsunfähig war, der Preis ausgesetzt wurde. Gestern nun war Preisvergabe in Stockholm und Party. Es gab Eiswein aus dem Kamptal zum Dessert statt Protest, Frack statt Frust und Konvention statt Konflikt und auch artige Verbeugungen. Peter Handke nahm also den Preis aus den Händen von König Karl Gustav an. Literaturkritiker Helmut Böttiger habe ich gefragt, überraschend konventionell das Ganze, oder?
Ja, Peter Handke hat sich natürlich gefreut und er weiß, was der Nobelpreis bedeutet und er hat die Rituale, die dazugehören, dann genossen.
Draußen demonstrierten wenige hundert Menschen, drinnen sind einige Botschafter von Albanien, Kroatien und so weiter ferngeblieben. Auch eine Vertreterin der Mütter von Srebrenica war draußen. Die Vergabe an den österreichischen Dichter und Dramatiker war ja, wir wissen es, von heftigen Diskussionen begleitet wegen seiner proserbischen Parteinahme. Ist die Diskussion jetzt zu Ende? Was meinen Sie?
Naja, über Handkes Literatur selbst hat sie ja eigentlich gar nicht stattgefunden. Und das ist das, was man schon dazu sagen sollte. Die Jugoslawien-Sache, Handkes Eintreten für Milosevic, ist etwas Unverzeihliches. Das wurde immer wieder gesagt. Aber die Art, wie die Diskussion hochgekocht ist, da hatte Handke natürlich gar keinen Anteil daran. Man hat ihn jetzt immer gegen Olga Tokarczuk ausgespielt, die zu kurz gekommen sei. Die Kampagne ging ja los mit Sascha Stanisic bei seiner Buchpreisrede, dann wurde in den Medien immer wieder nachgehakt, dieser ominöse Pass, den er bekam von Jugoslawien noch zum Schluss, dann dieses dubiose Interview mit einem nationalistischen serbischen Medium. Also die Diskussion ist so hochgekocht, dass man eigentlich gar nicht mehr das einordnen konnte, was hat es mit Handkes Literatur zu tun, was macht Handkes Literatur eigentlich aus, und das habe ich doch schmerzlich vermisst, sondern Handke hat das Etikett, das ist der Diktatorenverherrlicher. Und das ist unter dem Strich natürlich dann schon auch etwas Absurdes.
Er hat wohl den ersten Toast seines Lebens ausgesprochen. Er grüßte die Wildgänse Nils Holgersson, sie mögen das Land der Welt weit überfliegen. Er sprach auch von den Strawberry Fields Forever. Ob er dabei an Beatles dachte oder an sein eigenes Buch über die Jukebox, weiß ich nicht. War das sozusagen nochmal eine Apologie des Dichters in drei Zeilen?
Ja, das mit den Beatles, das passt natürlich sehr gut. Handke ist ein theatralischer Typ, er spielt gern Theater und manchmal verselbstständigt sich das Theater. Er hat sich bestimmt auch von außen gesehen in der Rolle des Nobelpreisträgers und hat dann seine alten Smash-Hits aufgetischt. Also das gibt eine schöne Szene in seinem Versuch über die Jukebox, wie er zum ersten Mal die Beatles hört als Student, als einsamer, verlorener Student in Graz in so einer dreckigen, schmutzigen Vorstadt-Gaststätte. Gibt es eine Jukebox? Und da hört er dann zum ersten Mal die Beatles und stellt die schöne Frage, wann würde je wieder solch eine Anmut in die Welt treten? Und diese Verbindung von Popkultur, die Handke verkörpert hat wie kein anderer, der hat die Popkultur in die Bundesrepublik im Grunde erst eingeführt, diese Verbindung von Popkultur und romantischer Aufladung, das ist etwas, worüber man lange sprechen könnte, wo es auch viel Potenzial gibt, unterschiedliche Annäherungen miteinander zu konfrontieren. Das hätte sich gelohnt, über diese Literatur von Handke zu sprechen.
Eine erwartbare Entschuldigung hat es nicht gegeben.
Die war eigentlich gar nicht vorstellbar, weil Handke, also man kann über die Person Handke sehr vieles sagen. Er ist jähzornig, er ist unbeherrscht. Diese Form der Entschuldigung hat er versucht, in seiner Rede zum Nobelpreis darzulegen. Das war sehr symptomatisch. Diese Rede ist überhaupt nicht auf den medialen Diskurs eingegangen, auf die konkreten Vorwürfe, sondern er hat sich als Poet durch Poesie ausgedrückt. Das war ja geradezu ein Programm, wie er Litaneien aufgesagt hat aus dem slowenischen Kirchengesang, wie er zum Schluss ein Gedicht von Thomas Tranströmer auf Schwedisch rezitiert hat, wie er selber einen eigenen Text, der längst vergangen ist, rezitiert hat. Das machte fast ein Drittel der Rede aus, über die Dörfer, eine seiner umstrittensten Texte überhaupt, weil er da ein ganz starkes Pathos an den Tag gelegt hat, 1981, und plötzlich eine Wendung vom Pop zur hohen Sprache der Poesie gefunden hat. Und das war für ihn ein Programm. Er spricht als Dichter, er lässt sich auf die Sprache der Medien gar nicht ein. Und das wirkt unglücklich, das wirkt auch so, dass er selber schuld daran ist, dass er im Grunde nichts entgegnen konnte zu dem, was ihm da vorgeworfen wird. Er hat einfach entgegengesetzt, dass er ein Dichter ist, dass er mit diesen niedrigen medialen Machenschaften überhaupt nichts zu tun haben will und drüber steht. Aber so leicht ist es eben nicht, drüber zu stehen. Also das einfache Wort der Entschuldigung oder ich habe mich da geirrt, das hat er in seinen literarischen Texten probiert.
Ist jetzt nach der Doppelpreisvergabe von 2018 und 2019 alles wieder im Lot?
Bei dem Nobelpreis, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, die schwedische Akademie hat sich immer noch nicht genügend reformiert. Es fordert, glaube ich, ein grundsätzliches Umdenken, was die Art der Vergabe des Nobelpreises anbelangt. Und es ist ein bisschen eine Ironie, dass sie mit der Vergabe an Olga Tokarczuk und Peter Handke, die sich übrigens relativ ähnlich sind, wo es doch auf eine Form von Spiritualität auch ankommt, wo der hohe Ton der Poesie in den Vordergrund gestellt wird, die Akademie wollte zeigen, es geht jetzt wirklich nur um Literatur. Und gerade dadurch hat sie jetzt ihr Konfliktpotenzial, das in der Akademie, in der Struktur selbst steckt, zu überdecken versucht. Also da ist noch lange nicht alles ausgestanden, was weitere Nobelpreise anbelangt.
Sagt Helmut Böttiger zur Literaturnobelpreisvergabe in Stockholm. Zur Devisenbeschaffung, da war der DDR vieles recht. Auch die Fälschung von Kunst. Hat Alexander Scholk-Golodkowski als Devisenbesorger der DDR bei seinem Handel mit Kunst auch Fälschungen erwogen oder gar bestellt? Auch DDR-Museen wurden wohl angewiesen, einen bestimmten Anteil oder Prozentsatz der Depots für Devisenverkäufe herzugeben. Der Mitteldeutsche Rundfunk zeigt dazu heute Abend eine Dokumentation und gestern Abend gab es eine Vorführung des Films Coco, Kunst und geheime Kopien. Dazu auch ein Podium mit den Autoren, einer Vertreterin vom Kunstfälschermuseum Wien und dem Oberbürgermeister Gothas. Natürlich ging es auch um die wiederentdeckten Gemälde des Kunstraubs von 1979, dem größten Kunstraub der DDR-Geschichte. Die 5 geraubten Gemälde sind nach Geheimverhandlungen wieder aufgetaucht. Henry Bernhard berichtet aus dem Herzoglichen Museum Gotha.
Am Anfang steht ein Brief. Im Mai 1975 wird im Kulturministerium der DDR ein Schreiben verfasst, der Adressat Werner Tübke, einer der Malerfürsten in der DDR. Der Absender, Fritz Donner, Leiter Hauptabteilung Bildende Künste, fragt vertraulich an,
ob Tübke bereit wäre, eine Kopie von einem mittelalterlichen Meisterwerk aus der Sammlung Schloss Friedenstein in Gotha anzufertigen. Fritz Donner, höchstrangiger Kulturfunktionär und bei der Staatssicherheit als I.M. Fritz geführt, merkt an, ich glaube, diese unsere Absicht brauche ich Ihnen nicht noch zu erklären.
Um die Frage, was die Absicht hinter dem Ansinnen war, das Gothaer Liebespaar, ein anmutiges Meisterwerk unbekannter Hand aus dem 15. Jahrhundert, zu kopieren, dreht sich der Film von Romy Gerke und Matthias Thüsing. Die Frage stellte auch Werner Tübke, damals Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, den potenziellen Auftraggebern. Ferner wollte er wissen, welche Signatur auf der Kopie zu sehen sein sollte, erläutert Romy Gerke in der Podiumsdiskussion nach der Filmpremiere.
Wann wird eine Kopie zur Fälschung? Sie wird zur Fälschung, wenn der Name gefälscht ist. Und das war ja dieses Spiel mit dem Ministerium immer, was passiert mit meinem Namen unter diesem Bild?
Die Frage, ob Tübke das Gothaer Liebespaar überhaupt kopiert hat und wenn auch noch die Signatur nachgeahmt und damit eine Fälschung produziert hat, kann der Film nicht klären. Möglich ist es aber. Denn die sogenannte COCO, der Bereich kommerzielle Koordinierung im DDR-Außenhandelsministerium mit enger Anbindung an die Staatssicherheit, war zur Devisenbeschaffung auch im großen Maßstab im Kunsthandel aktiv und verkaufte Kunst und Antiquitäten en gros in den Westen. Darunter auch Fälschungen, meinte Peter Tiede, Chefreporter der Bild-Zeitung und COCO-Spezialist. Die Koko habe die Museen der DDR systematisch ausgeplündert.
Man ist wohl offensichtlich relativ früh dazu übergegangen, Bilder aus den Depots, also dritte, vierte Reihe, zu fälschen, dann die Fälschung zu verkaufen. Später hat man dann systematisch, weil es dann aufflog, dann ist man dazu übergegangen, im großen Stil Fälschungen in die DDR-Depots zu stellen und die Originale zu verkaufen.
Natürlich ging es in Gotha auch um die fünf Bilder, die 1979 gestohlen wurden und seitdem verschwunden blieben. Der größte Kunstraub der DDR. Es wird nicht ausgeschlossen, dass er im Auftrag der Koko geschah. Vor einer Woche wurde bekannt, dass die für ewig verloren geglaubten Bilder wieder aufgetaucht sind und der Stiftung Schloss Friedenstein für 5 Millionen Euro zum Kauf angeboten wurden. Noch werden sie auf Echtheit überprüft. Noch ist nicht sicher, ob die Bilder von den jetzigen Besitzern gutgläubig erworben wurden oder ob die Stiftung durch den Diebstahl das Eigentum nie verloren hat, der Verkauf heute also Hehlerei wäre. Der einzige Kontakt zu den Anbietern lief über ein Jahr über Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch.
Wenn die Gotharinnen und Gotha oder die Deutschen eines von mir gelernt haben in den letzten Tagen, ich kann schweigen.
Wer Kreuch kennt, weiß, wie neu diese Fähigkeit ihres Oberbürgermeisters für die Gotha sein muss. Kreuch verweigerte jegliche Auskünfte zum Fall, um einen eventuellen Handel nicht zu gefährden, beklagte aber massiv die Rechtslage, die einen gutgläubigen Erwerb von Diebesgut anerkennt und den Umgang der deutschen Kulturpolitik mit Gotha. Die einst europaweit gerühmten Kunstsammlungen seien schon durch Enteignungen und Plünderungen im 20. Jahrhundert erheblich geschädigt worden.
Und dann kam das Trauma 79. Noch einmal wurde Gotha so tief geschädigt wie keine andere Kunstsammlung im Osten. Wir bleiben auch nach diesem Krimi die am meisten geschädigte Kunstsammlung in Deutschland. Hier macht sich das deutlich, was das 20. Jahrhundert bedeutet. Und das muss aufgearbeitet werden. Und da steht die Bundesregierung in einer verdammten Pflicht, das endlich zu tun.
Es geht Kreuch um Provenienzforschung auch für die Zeit vor 1933 und nach 1945. Um die Fragen, was gehört wohin, was ist echt, was gefälscht in ostdeutschen Museen. Dafür müsste mehr Geld bereitgestellt werden. Wann die vor 40 Jahren gestohlenen Bilder zurückkehren könnten, konnte er nicht beantworten.
Naja. Also 40 Jahre dauert sicherlich nicht mehr. Das ist unser einziger Trost.
Ein Beitrag von Henry Bernhard aus dem Herzoglichen Museum in Gotha. Die teils gewaltsamen Proteste erfassten das ganze Land. Äußerlich ging es um erhöhte Fahrpreise für den öffentlichen Nahverkehr in Chile. Aber es rumorte seit langem. Die Schere zwischen Arm und Reich wurde immer größer, die sozialen Verwerfungen immer heftiger. Eine Verfassungs-, eine Rentenreform sind überfällig. Den sozialen Aufstand unterstützten in Chile von Beginn an auch die Kulturmacher mit einer Vielzahl von Aktivitäten. Sie protestierten mit Liedern, Tanz, Performance, Fotos, Videos, Graffitis, Wandbildern gegen die Regierungspolitik, gegen die Gewalt auch gegen Frauen. Peter B. Schumann.
El violador eres tú.
Der Vergewaltiger bist du, der Polizist, der Richter, der Präsident, der Staat. Hunderte von Frauen blockieren den Verkehr vor der Polizeiakademie in Santiago de Chile. Ihre Augen sind mit schwarzen Binden verdeckt. Im Takt der Trommeln bewegen sie ihre Arme und skandieren wie in einem Chor ihre Anklage, vor allem gegen die Gewalt der Staatsorgane, die sich besonders gegen Frauen richtet. Mit ihren verbundenen Augen erinnern sie an rund 350 an den Augen Verletzte. Darunter sind 4 Dutzend Protestanten, die durch Schüsse der Polizei bei Demonstrationen ihre Sehkraft teilweise oder ganz verloren. In zahlreichen Hauptstädten Europas und Amerikas haben inzwischen Frauen, unter ihnen viele Chileninnen, mit dieser Performance ihre Solidarität bekundet. Die Brutalität der Polizei und ihre Folgen wird an einer Straßenkreuzung im Stadtteil Ñuñoa zum Thema einer Installation. Nachbarschaftsorganisationen haben zahllose Ballons mit Augenäpfeln bemalt und an die Bäume gehängt. Wie viele Augen fehlen noch, damit du deine öffnest, fragt diese Aktion und verlangt in einer Erklärung die Bestrafung der Schuldigen und die Entschädigung der Opfer. Die Kultur ist auf die Straße gezogen und integrativer Bestandteil des Aufstands geworden. Selbst Institutionen wie das Nationale Sinfonieorchester haben sich ihm angeschlossen. Es hat seinen Hauptsitz in der Universidad de Chile verlassen und spielt auf den Stufen der größten staatlichen Hochschule die neue Hymne des Protests. Es ist ein altes Lied, der populärste Song des Widerstands gegen die Militärdiktatur in den 1970er bis 80er Jahren. Das vereinte Volk wird nie besiegt. Musik ist aller Orten. Auf den Massenveranstaltungen sind sehr oft die politischen Songs des größten chilenischen Protestsängers zu hören. Hier in einer Version der Initiative 1000 Gitarren für Victor Jara. Er wurde zur Symbolfigur des Widerstands, als er 1973 kurz nach dem Putsch verhaftet wurde. Als die Militärs ihn erkannten, zerschlugen sie ihm die Hände. Er sollte nie wieder Gitarre spielen. Danach wurde er erschossen. Mit seinen Liedern wird bis heute bewusst an die finsterste Zeit Chiles erinnert. Zahllose Videos kursieren im Internet. Es sind meist Momentaufnahmen von Demonstrationen und Gewalt. Das Erwachen der Ausgegrenzten dokumentiert dann Espinosa in seinem eindrucksvollen Film und lässt dabei viele Demonstrierende zu Wort kommen. Sie betonen immer wieder, dass sie nicht gegen die um 30 Peso erhöhten Metropreise protestieren, sondern gegen die soziale Situation, die geringen Renten, die schlechten Löhne, das schlechte Bildungs- und Gesundheitssystem, die Ungerechtigkeit und dass eine junge Generation dabei vor die Hunde geht. Zwei Aktionen von chilenischen Künstlerinnen fanden sogar ein ausländisches Echo. Bei der Vergabe der lateinamerikanischen Grammys in Las Vegas entblößte die Sängerin Mon Laferte bei ihrem Auftritt die Brust. Darauf stand: In Chile wird gefoltert, vergewaltigt und getötet. Die Balletttänzerin Catalina Duarte wagte es sogar, vor der einsatzbereiten Phalanx der Polizeimaschinerie in einem roten Kleid und mit einer chilenischen Fahne in der Hand mit weiten Sprüngen zu tanzen. Ein Moment der Schönheit und des Friedens, bevor der Wasserwerfer losfuhr. Internationale Dimension erreichten auch 18 chilenische Vertreterinnen und Vertreter klassischer Musik, die im Ausland, unter anderem in Deutschland, arbeiten. Sie interpretierten auf einem im Netz kursierenden Video die Melodie eines weiteren berühmten Liedes von Victor Jara: Das Recht in Frieden und Würde zu leben.
Peter B. Schumann über klingenden Protest in Chile. Saudi-Arabien kündigte im Sommer 2018 eine Millionenspende für Berlins Museum für islamische Kunst an. Für die nächsten 9 Jahre einige Millionen Euro. Auch der Pariser Louvre wird unterstützt. Aber was ist eigentlich mit Kunst im eigenen Land? Kunstförderung in Saudi-Arabien, die ist neu. Ein Ausstellungsort für Gegenwartskünstler jedenfalls gibt es noch nicht. Hören Sie einen Beitrag von Anne-Françoise Weber.
Besuch im Garem-Studio, dem kollektiven Kunstraum, den Abdunasser Garem zusammen mit seinem Bruder Ajlan seit 2013 in der saudischen Hauptstadt Riad betreibt. 11 junge Künstlerinnen und Künstler können in der kleinen Villa ihren Arbeiten nachgehen. Und auch wenn sich die saudische Regierung neuerdings um Kunstförderung bemüht und erstmalig ein eigenes Kulturministerium aufbaut, sei so ein Raum immer noch nötig, sagt Abdunasser Garem.
We'll fill the gap. Until the government will be ready, because
wir füllen die Lücke, bis die Regierung soweit ist. Denn auch 2019 haben wir noch keinen Ort, an dem Künstler ihre Werke ausstellen können. Und außerdem gibt es immer noch Zensur. Und gerade junge Künstler können ihre Arbeit nicht zeigen. Deswegen brauchen wir solche Orte, an denen die Menschen frei denken können.
Freies Denken ist zentral für Abdunasser Garem und seine Kunst, aber keine Selbstverständlichkeit in Saudi-Arabien, wo besonders Kritik am Königshaus tödlich sein kann, wie zuletzt der Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul zeigte. Mit seinem bei der Art Basel gezeigten Werk The Safe griff Abdunasser Garem diesen Mord auf, ohne jedoch den Namen des Opfers oder des vermuteten Auftraggebers zu nennen. Er stellte nur die beklemmende Atmosphäre einer Isolationszelle nach. Für Garems Galeristin Brigitte Schenk, die das Werk zusammen mit der Galerie Nagel Draxler bei der Art Basel gezeigt hatte, liegt hier ein besonderer Reiz der Kunst des 46-Jährigen.
Diese unglaublich intelligente, subversive Form, würde ich schon fast sagen, der Regimekritik, mit der er sich sehr weit aus dem Fenster lehnt. Also wir haben immer auch sehr viel Angst um ihn. Stempelbilder, es sind ja gummierte Untergründe seiner Arbeiten, Zitate in spiegelverkehrter Form einzuweben, die man also auch wirklich nur mit dem Spiegel lesen kann.
Abdunasser Garem weiß genau, wie gefährlich eine vom Mainstream abweichende Meinung in Saudi-Arabien sein kann.
Was ich den jungen Künstlern hier beibringe, ist der Unterschied zwischen freiem Denken und freier Meinungsäußerung. Wir brauchen sie als Freidenker. Wenn sie sich frei ausdrücken, dann gibt es Konsequenzen und viele Probleme. Wir haben hier viele talentierte Leute gesehen, die sich frei ausgedrückt haben. Die sind jetzt im Gefängnis. Diese Talente haben wir verloren.
Garims Assistent mit dem Künstlernamen Shawish hat die Botschaft schon verinnerlicht. Er führt durch die Räume und erzählt, wie sich die Nachwuchskünstler gegenseitig mit Kenntnissen und Fertigkeiten weiterhelfen. Vom Umgang mit Musik in Videos bis zum Retuschieren von Fotos am Computer. Shawish spricht auch über die Drahtinstallation, die über dem Swimmingpool im Garten der Villa thront. Sie stammt von Abdunassers Bruder Ajlan Garim und heißt Paradise Has Many Gates.
Ajlan himself doesn't know if he built a cage that looks like a mosque or a mosque that looks like a cage.
Ajlan weiß selbst nicht, ob er eine Moschee gebaut hat, die wie ein Käfig aussieht, oder einen Käfig, der wie eine Moschee aussieht. Aber das war sehr klug gemacht. Die Leute teilten sich in zwei Lager. Die einen sagten, Islam bedeutet Transparenz. Die anderen sagten, nein, das ist ein Käfig. Ich denke, so sollte ein Künstler zu einer zerstrittenen Gesellschaft sprechen. Er sollte nicht schockieren, sondern seine Botschaft auf eine kluge, sanfte Weise vermitteln, so dass er weiterarbeiten kann.
Genau das tut auch Abdel Nasser Garim, der sich ausgiebig mit Jürgen Habermas und dessen Theorie der Öffentlichkeit beschäftigt hat. 18 Jahre lang war Garim in der saudischen Armee tätig und stieg dort bis zum Oberstleutnant auf. Seine Kunst verheimlichte er, zumindest vor seinen Mitsoldaten. Bis heute hält er an seiner Unabhängigkeit fest und steht der neuen Kunstförderung durch die saudische Regierung zurückhaltend gegenüber.
Ein Beitrag von Anne-Françoise Weber war das und die Kulturmeldung fehlen. Susanne Lurwig über Zentralisierung von Kulturpolitik in einem EU-Land.
Tausende waren ja in den vergangenen Tagen in Ungarn auf die Straße gegangen, um gegen das umstrittene Kulturgesetz zu demonstrieren. Wir haben berichtet. Genützt haben die Proteste aber leider gar nichts. Heute wurde das erst am Montag ins Parlament eingebrachte Gesetz im Eiltempo verabschiedet. Mit einer Zweidrittelmehrheit hat die Regierungsfraktion Fidesz zugestimmt. Es gab keine Debatte, keine Aussprache. Viele Kulturschaffende fürchten nun einen stärkeren, unmittelbareren Zugriff auf die freien Theater und die unabhängige Kultur. Unter anderem soll ja ein nationaler Kulturrat eingerichtet werden, der je nach Gusto eingreifen kann, wenn es um Stellenneubesetzungen geht oder um Spielpläne. Auch bei uns haben einige das Gefühl, die Politik greife an manchen Orten zu stark in die Besetzung von Stellen im Kulturbetrieb ein. Seit Wochen gibt es heftigen Widerstand gegen die Berufung von SPD-Politiker Florian Pronold als neuer Leiter der Berliner Bauakademie. Jetzt kommt die Personalie vor Gericht. Zwei unterlegene Mitbewerber haben Klage eingereicht. Erst im Januar wird verhandelt und so lange kann Pronold seine Stelle nicht antreten. Die Liste der Kritiker aus den Reihen der Museumsfachleute und Architekten ist inzwischen auch angewachsen. Von zunächst 160 auf fast 500. Berlin schmückt sich ja gerne mit seinen Künstlerinnen und Künstlern, seinen Galeristinnen und Galeristen. Ohne Kreative kein Weltstadtflair, ohne Weltstadtflair keine kaufkräftigen Sammler. Neben dem Gallery Weekend präsentiert sich die Kunstszene seit 2017 auch auf der Art Berlin. Ausrichter war die Kölnmesse, die auch die älteste Kunstmesse Art Cologne verantwortet. Heute teilte die Kölnmesse nun mit, dass man die Zusammenarbeit leider einstelle. Gründe seien unter anderem fehlende Planungssicherheit. Für die Berliner Kunstszene ein herber Schlag, denn so kritisch man den überhitzten Kunstmarkt auch sehen mag, die Art Berlin war ein Aushängeschild. Man kann nicht auf der einen Seite vom schicken Image als Weltkunststadt profitieren wollen, auf der anderen Seite aber nichts dafür tun. Verschwundene Kunst, die plötzlich wieder auftaucht, ist ja ein großes Thema in diesen Tagen. Nicht nur in Gotha sind gestohlene Werke wieder auf der Bildfläche erschienen, sondern jetzt ist in Italien ein 23 Jahre lang vermisstes Gemälde von Gustav Klimt plötzlich wieder da. Das Bildnis einer Frau tauchte in einem Museum in Piacenza auf, nachdem es dort 1997 verschwunden war. Die Gärtner fanden es in einer schwarzen Mülltüte. Und in Dresden fanden nun Fahnder das Fluchtfahrzeug, das die Täter nach dem Einbruch ins grüne Gewölbe benutzt haben. Es ist ein Audi, den sie später in einer Tiefgarage verbrannten. Von ihrer Beute fehlt allerdings immer noch jede Spur. Das Auto ist heute Abend übrigens auch im Fernsehen zu sehen, bei Aktenzeichen XY ungelöst.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten wie gewohnt ausführlich um 18.10 Uhr. Die Informationen am Abend. Zwei Themen: die Klimakonferenz in Madrid und Korruption auf Malta. Ihnen einen guten Abend.